Ja, guten Morgen. Donnerstags kommen unsere beiden größeren Enkel zu uns nach Hause. Das heißt, ich hole sie ab von der Schule und sie verbringen dann den Nachmittag mit uns. Als ich den abholte in der Grundschule, saß er kaum auf dem Platz und sagte: Opa, stell dir vor, mir wurde meine Pokémon-Sammlung, das sind so Karten, die man heutzutage so hat als junge Leute. Und dann sage ich: Das kann jetzt nicht wahr sein. In der Grundschule wird dir diese ganze Sammlung gestohlen. Wir sind dann eine Ampel gefahren, die wurde rot. Und dann sage ich: Was, Ludi, jetzt bete ich gerade mal mit dir. Und dass der Herr Jesus diesem Dieb ein schlechtes Gewissen gibt und dir die Karten wieder zurückbringt. Eine Stunde später hole ich dann die in der Heimschule und dann sage ich zu ihr: Das ist ein Ding. Dem wurden die Karten gestohlen. Und ihr habt doch bestimmt zu Hause auch schon gebetet. Aber bis jetzt ist nichts passiert, oder? Da sagte sie: Weißt du, Opa, wir müssen mit Gott Geduld haben. So verkehrt ist das nicht. Wenn das Wahrnehmungsgefälle beibehalten wird, dort der ewige Schöpfer Himmels und der Erde und wir hier als vergängliche Menschen. Und ich habe mir gedacht, diese Predigtreihe, wo wir ja im Moment dabei sind, da steht zwar nirgendwo, aber da ist irgendwo auch Geduld eingewoben. Die Maria hatte Angst, kein Wein mehr. Die Stimmung der Hochzeitsgesellschaft könnte kippen, wenn sie keinen Wein mehr haben. Also bitte, Sohn, mach was. Was habe ich mit dir zu schaffen, konnte da Jesus. Ja. Der am Teich Bethesda genauso, 38 Jahre. Ich glaube, da ist schon zum Fatalisten geworden. Die Heilung des königlichen Beamten, eine Tagereise weit entfernt. Auch das war ein Drängler, der Vater. Ja. Heile meinen Sohn, sonst stirbt er. Und so weiter. Nun, eigentlich ist diese Serie ein gedanklicher Spaziergang von Sensation zu Sensation. Von einem Wunder zum anderen. Und die Frage ist natürlich, warum haben wir eigentlich eine gewisse distanzierte Haltung zu Wundern überhaupt? Nun gut, die Wunder in der Bibel, die liegen lange zurück. Und Geschichte, naja, das hat nicht so sehr eine Relevanz in unseren Tagen. Aber Wunder geschehen auch heute noch in unseren Tagen. Meistens geschehen Wunder in Zeiten einer Erweckung. Nun, eine Erweckung, da habe ich mir mal vor Zeiten mal etwas eingelesen. Es ist interessant, dass eine Erweckung mit einer Busbewegung der Gemeinde beginnt. Nicht etwas unter den, ich sage es mal, unter den Heiden, ja, den Nichtgläubigen, sondern eine Bußbewegung unter der Gemeinde. Und damit haben in der Kirchengeschichte viele eine Erweckung ausgelöst und viele Menschen kamen dadurch zum Glauben. Ich erzählte ja von diesem Gründer der Gemeinde, bei der ich aufgewachsen bin, in Stuttgart, die Ecclesia. Der war nicht nur ein begnadeter Evangelist, sondern er hatte auch die Gabe der Heilung. Und durch seinen Dienst wurden Hunderte geheilt. Hunderte. Mein Eindruck ist, dass Wunder in Krisenzeiten geschehen, hauptsächlich. Denn da ist ein neues Hinwenden an Gott. Die Sattheit, die wir in unseren Tagen so erleben, jetzt gerade nicht mehr, ja, durch Corona und so weiter, der Krieg. Aber die Sattheit, die wir erleben, die hindert uns daran. Als Jesus auf der Erde war, da waren die Wunder aus einem einfachen Grund da. Oder die geschahen durch Jesus, um zu beweisen, dass er nicht nur ganz Mensch, sondern auch ganz Gott war. Und das ist ja auch das Thema dieser Reihe, wo Jesus sagt: Ich bin in meinem Vater und der Vater in mir. Wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubt mir wenigstens um der Werke willen. Ein anderes Wort für Wunder. Nun, was wir wissen müssen dabei ist, dass Wunder keinen Glauben bewirken. All die Wunder, die Jesus getan hat und inklusive derer, die in der Kirchengeschichte passiert sind, die waren alle der Vergänglichkeit unterworfen. Der Wein wurde wieder leer, die Kranken und vom Tod Auferweckten wurden wieder krank und starben. Gesättigte wurden wieder hungrig und so weiter. Wunder haben also eine sehr begrenzte Wirkzeit. Einzig und allein der Glaube an Jesus Christus und an sein Wort bewirkt die Wiedergeburt. Und deshalb, weil wir seit 2000 Jahren das ganze Wort Gottes haben, sind Wunder auch gar nicht mehr so wichtig. Sie können aufmerksam machen, sie können zum Glauben hinführen, aber gläubig wird man durch ein Wunder nicht. Überlegt euch mal, was für eine Megakirche Jesus hinterlassen hätte. Von all denen, wenn alle gläubig geworden wären, die er geheilt hatte in den 3 Jahren. Das wäre gewaltig gewesen. Vor einigen Jahren wurde innerhalb der Gemeinde eine Diskussion losgetreten. Und zwar haben sich da Theologen die Frage gestellt, und zwar innerhalb der evangelikalen Bewegung, also unter uns sozusagen. Ja. Die haben sich die Frage gestellt, glauben wir jetzt an Jesus Christus oder glauben wir an die Bibel? Wisst ihr, wenn ich sowas höre, da reagiere ich geradezu reflexartig auf eine zweifache Weise. Die erste ist, haben die alle nichts anderes zu tun? Der erste Reflex. Und der zweite Reflex ist, warum in aller Welt lesen die eigentlich keine Bibel? Denn die Frage, ob wir an Jesus Christus glauben oder an die Bibel, die wird in der Bibel glasklar beantwortet. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott, so. Und dann im Vers 14 ist euch ja bekannt, und das Wort wurde Fleisch. In Offenbarung 19, da wird beschrieben, wie Jesus gegen den Antichristen kämpft und sein Gefolge. Und er kommt auf einem weißen Pferd und da heißt es, und er heißt das Wort Gottes. Er ist nicht nur das Wort Gottes, sondern er heißt auch so. Und da frage ich mich, wieso in aller Welt stellt man eigentlich so komische Fragen? Ne? Nun, wir haben bei jedem Zeichen festgestellt, dass Zeichen, ihr wisst die Bedeutung noch, ja, Fingerzeig Gottes zeigt auf etwas Größeres hin. Wir haben festgestellt, dass in diesen Zeichen auch noch geistliche Wahrheiten verborgen waren. Und das ist heute in diesem Wunder, was Jesus getan hat, das die Silvia eben vorgelesen hat, ist es nicht anders. Aber zunächst einmal das Vordergründige. Kapitel 8 schließt mit einer Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern. Und als Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da haben sie Steine aufgehoben und Jesus musste türmen, flüchten. Und dann heißt es im Anschluss im Kapitel 9, und als er vorüberging, also das heißt, Jesus hat den Tempel verlassen, war in Jerusalem unterwegs und er und seine Jünger fanden diesen Mann. Der musste stadtbekannt gewesen sein, denn die Jünger haben, Jesus hat nicht gesagt, seht euch den mal an, der ist blind geboren, sondern die Jünger, die sagten zu Jesus, wer hat gesündigt? Das ist die Frage. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und die Jünger, die haben dann gesagt, wer hat gesündigt von denen? Der Fötus, also der blind Geborene oder die Eltern? Das ist eine kapitale Frage, ja, die heute noch gestellt wird, bis zum heutigen Tag. Zwischen Sünde und Krankheit besteht ein kausaler Zusammenhang. Und deshalb musste der Blinde, in diesem Fall, der war ja blind von Geburt, also musste er gesündigt haben vor seiner Geburt oder die Eltern gesündigt haben. Und es herrschte damals tatsächlich der Volksglaube in Israel, das habe ich mal nachgelesen, dass ein Fötus bereits in der Lage ist, in der Gebärmutter zu sündigen. Das zeigt sich daran, wenn der Fötus gegen die Bauchwand der Mutter stampft. Ja, das kennen ja alle Frauen, die mal schwanger waren. Die Frage der Jünger war also nicht, hat der gesündigt oder hat eben niemand gesündigt, sondern hat der oder jene, also der Fötus oder die Eltern gesündigt. Aber gesündigt auf jeden Fall. Aber diese diese Mutmaßung stimmt nicht immer. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir sehen also, die Ursache einer Krankheit kann auch sein, dass Gott sich durch diese Krankheit verherrlicht. Und dann sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Nun, das heißt, die Zeit, um dem Herrn zu dienen, hat einmal ein Ende. Aber noch ist es Tag und wir haben die Möglichkeit dazu. Und deshalb meine ich, wir sollten unsere Ärmel hochkrempeln. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber meine neuseeländischen Missionarskollegen in Neuguinea, bei denen heißt es nicht die Ärmel hochkrempeln, also jetzt übersetzt in Englisch wäre das dann, sondern die Socken hochziehen, ja. Pull up your socks. Nun, warum erwähne ich das? Wisst ihr, mein Eindruck ist, dass der Auftrag Jesu an die Gemeinde nicht von allen ernst genommen wird. Wie könnte es sonst sein, dass 2000 Jahre, nach 2000 Jahre eigentlich, noch nicht alle Menschen auf dieser Erde das Evangelium gehört haben? Ich spreche jetzt nicht von einzelnen Menschen, sondern von Völkern. Oder der Mitarbeitermangel in Gemeinden Land auf Land ab. Dabei bin ich überzeugt, weil Gott gesagt hat, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Das sage ich ihm oft, wenn ich denke, ja, die Teuerung und so weiter reicht und hinten und vorne. Sei Herr, du hast versprochen. Und was für den Einzelnen gilt, gilt auch für eine Gemeinde. Der Herr wird uns als Gemeinde nicht verlassen noch versäumen. Das heißt, dass Gott Mitarbeiter zur Verfügung stellt in einer Gemeinde. Er lässt nicht eine Gemeinde entstehen und die irren dann hin und her, weil keiner irgendwas macht, sondern dass Gott Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Nur, das liegt nicht allein an Gott. Das liegt auch an denen, die mitarbeiten könnten. Also die Aspiranten für einen Dienst sind gefragt. Und da ist die Frage, stelle ich mich grundsätzlich zur Verfügung? Was ist meine Begabung? Bin ich bereit, meiner Berufung zu folgen? Und dann kommt etwas ganz Ungewöhnliches. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde, bereitete einen Teig aus Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Nun, warum heilte Jesus auf diese doch eigenartige Art und Weise? Beim Bartimäus in Markus Kapitel 10 war das einfacher. Da heißt es, Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Da sagt der Herr, dass ich sehe, dass ich wieder sehen kann. Da sagt Jesus, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Nun, dass Jesus Erde genommen hat, mit Speichel vermischt, da mögen manche vielleicht einen Beleg dafür sehen, dass wir Christen auch Medikamente nehmen dürfen, wenn wir krank sind. Eines ist aber sicher, dass Christus, durch den die Schöpfung entstand, alle Möglichkeiten hatte, um zu helfen. Der Teich Siloa, da hilft uns Wikipedia ein wenig, der Hiskia-Tunnel heißt es da, ist eine von den Judäern erbaute unterirdische Wasserleitung aus dem 8. Jahrhundert vor Christus in der Stadt Jerusalem. Der über 500 Meter lange Tunnel führt das Wasser von der Gihon-Quelle in die Stadt und in den Teich Siloa. Der archäologisch erschlossene Tunnel führt bis in die Gegenwart Wasser und kann über den Großteil seiner Länge besichtigt werden. Aber jetzt habe ich mich gefragt, was ist eigentlich jetzt an diesem Wunder wichtiger? Der Brei aus Speichel und Straßenstaub oder der Teich? Anders ausgedrückt, was wollte Jesus seinen Zeitgenossen durch diese symbolische Handlung mitteilen? Und die Antwort finden wir in dem Namen Siloa. Wird sogar in der Bibel hier für uns gleich übersetzt. Siloa bedeutet Gesandter. Gerade im Johannesevangelium sind die Begriffe gesandt, senden am allermeisten vorhanden in allen Büchern der Bibel. Am allermeisten. Ich habe nachgezählt in meiner Konkordanz, auf Jesus bezogen stehen diese Begriffe im Zusammenhang mit Jesus 39 Mal. Das nächste ist mit, glaube ich, um die 28, wo auch vom Senden steht, ja, im Jeremia, beim Propheten Jeremia. Nun, die symbolische Botschaft, um das zusammenzufassen, bedeutet, dass Jesus als der von Gott Gesandte schlussendlich derjenige war, der diesen Kranken, diesen Blinden geheilt hatte. Die Pharisäer, die haben genau diesen Punkt ganz besonders bekämpft. Na klar, hätten sie anerkannt, dass dieser Jesus der Messias ist, ja, der Gesandte, ja, dann hätten sie ja an ihn glauben müssen. Aber das haben sie nicht. Im gleichen Kapitel, das steht im Vers 16, da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott gesandt, könnte man jetzt einfügen, denn das bedeutet das. Dieser Mensch ist nicht von Gott und wisst ihr warum? Er hält den Sabbat nicht. Diese Leute waren so verbohrt, das Brett vor ihrem Kopf war so dick. Normalerweise hätten die sagen, das ist der helle Wahnsinn. Ein Blindgeborener wird geheilt, wo gibt es denn sowas? Noch nie gesehen. Stattdessen hält er den Sabbat nicht und deshalb können wir das alles vergessen. Und wisst ihr, diese Art und Weise, das setzt sich bis zum heutigen Tag fort. Bis zum heutigen Tag ist das so. Da wird auf irgendwelchen, was weiß ich, herumgeritten, Ideen herumgeritten und das Eigentliche wird total übersehen. Und ich sehe darin ein gewisses Gericht Gottes. Nun, das Größere, der Fingerzeig Gottes und ein Zeichen, das auf etwas Größeres hindeutet. Es ist interessant, dass weder im Alten noch im Neuen Testament ein Prophet oder einer der Jünger einen Blinden geheilt hatte. Alles Mögliche sonst, Dämonen austreiben, Krankheiten heilen, alle Art. Blindheit nicht. Da gibt es zwei Fastbeispiele. Im Alten Testament, Elisa wohnt in einer Stadt, die heißt Dothan. Und die Aramäer, die wollen Krieg führen gegen Israel. Und das, was die aramäische Kriegs-, also die König und seine Generäle besprechen, offenbart Gott dem Elisa. Und der Elisa sagt es dem König in Samaria. Und der richtet sich immer darauf ein. Und das sagt der König von Aram, ja, wie gibt es denn sowas? Bei uns muss einer, wir haben einen Spion in unseren Reihen. Und da sagt der König, da sagen die Leute, nee, Elisa. Okay, sie schicken Soldaten, um den Elisa zu verhaften. Und die kommen also, um ihn zu verhaften. Und dann betet Elisa zu dem Herrn und sagt, schlag doch diese Kriegsschar mit der Blindheit. Da schlug der Herr sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und er ist dann zu ihnen rausgegangen und sagt, folgt mir, ich zeige euch den Weg. Und er führt die Feinde direkt in die Hauptstadt Israels, ja, nach Samaria. Und dann betet er, öffne ihnen die Augen. Aber hier geht es ja nicht um Krankheit. Ja. Die haben gesehen, wurden blind und wurden wieder sehend. Aber das ist keine Krankheit gewesen. In der Apostelgeschichte auch so ein annähernd Beispiel. Saulus vor Damaskus. Er stürzt, ich vermute mal vom Pferd, und er wird an der Hand geleitet, weil er blind gewesen ist. Ananias wird von Gott zu ihm geschickt, legt ihm die Hände auf und heilt ihn. Aber auch das war keine Krankheit. Diese temporale Blindheit hat nur dazu gedient, den Paulus von seinem hohen Pferd herunterzuholen. Deutlich ist aber im Alten Testament zunächst, dass die Heilung von Blindheit einzig und allein Gottes Sache ist. 2. Mose 4, Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, zu Mose, wer hat dem Menschen den Mund gemacht und wer hat stumm oder taub, sehend oder blind gemacht? Nicht ich, der Herr. Psalm 146, 8, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet die Gebeugten auf. Und dann auch als eine prophetische Aussage auf den kommenden Messias. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Gottes Sache. Eine weitere Antwort finden wir eigentlich, wenn wir blind und sehend erweitern. Blind in Finsternis und sehend in Licht. Ich habe den Vers vorher ausgelassen, wo Jesus sagte, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nun, und hier sehen wir diese Erweiterung, ja, von Blindheit und Sehen zu Finsternis und Licht. An der Aussage Jesu bin ich an diesem Begriff solange hängen geblieben. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Aber Jesus war ja nur 3 Jahre im Dienst und ging dann in den Himmel. Ja. Wo ist nun dieses Licht? Eines ist deutlich, dass wir ohne dieses Licht, des göttlichen Lichtes, nicht zum Glauben gekommen wären. Und da gibt es nun eine ganze Anzahl Stellen in der Heiligen Schrift, die uns hier eine Antwort geben, zum Beispiel Johannes 8. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in der Bergpredigt, Matthäus 5, ihr, die Gemeinde Jesu, seid das Licht der Welt. Eine Öllampe von damals und eine LED-Leuchte in unserer Zeit brennen eben, ohne sich Sorgen zu machen, wie das denn funktioniert. Und dieses Öl und Strom ist, sinnbildlich gesagt, Christus und der von ihm gesandte Heilige Geist. Wenn er nicht nur vorhanden ist in unserem Leben, sondern das Sagen hat, dann leuchten wir. Und genau das ist unsere aktuelle Aufgabe in einer immer dunkler werdenden Zeit. Amen.